Du hast doch selber gesagt, ich soll doch eine Sicherheitsding hier aufnehmen. Jetzt hau rein da.
Ja, hab ich doch.
Ja, ich da auch.
Na wunderbar. Sei doch lieb.
Ich bin immer lieb.
Bist du gar nicht.
Aber sowas von.
Nie nicht.
Meine Nichte wird das komplett unterschreiben. Beide.
Dass du nicht lieb bist, ja.
Nein, dass ich lieb bin. Wobei, die sehe ich auch nicht so oft. Vielleicht liegt's da.
Ihr das wahre Leben?
Was? Nein, doch! Oh!
Hallo, wir sind die dritte Macht, der einzige deutschsprachige Perry Roden Fan Podcast. Heute besprechen wir den Silberband Nummer 1 und ich bin Raphael und bei mir ist der Sebastian.
Servus.
Und unser neuestes kleines Mitglied, der Michael.
Genau.
Ja, komm, komm, komm her, komm raus. Ja, komm, komm.
Ja, komm. Ja, wo ist er denn da? Komm.
Trau dich.
So, er ist unserem Ruf gefolgt und hat sich bereit erklärt, uns mit Kompetenz zu unterstützen, weil ich glaube, er hat definitiv mehr Ahnung von Perry Roden als wir beide zusammen.
Was auch nicht so schwierig ist.
Na, es geht. Sprich für dich.
Und, nein, ich sprach primär für dich.
Arschloch.
Nase.
Hab ich.
Schon explicit.
Sind wir sowieso. Haben sie nie was anderes eingepeilt. So, deswegen darf sich der Michael jetzt mal ganz kurz vorstellen.
Also, ich bin der Michael. Ich bin, ja, Ende 30 schon fast. Komme aus dem Saarland. Lese Perry Roden schon, beziehungsweise kenne Perry Roden schon mein ganzes Leben durch meinen Bruder, der ein deutlich höheres Baujahr als ich ist. Und ja, hat auf Twitter den Ruf vernommen und mich bereit erklärt, mal mitzumachen.
Das fällt unter die Kategorie, denn er wusste nicht, was er tut.
Ja, er hat sich drauf eingelassen, jetzt hängt er drin. Arschkarte. Ja.
So ist das, so ist das.
Gut, und weil er der Neue ist, darf er auch gleich die Handlung des ersten Bandes, die dritte Macht, zusammenfassen, nachdem ich mal ganz kurz die Daten dazu abgegeben habe. Die dritte Macht ist der erste Silberband der Perry Roden-Reihe und besteht aus den Perry Roden-Heftromanen Unternehmen Stardust, Die dritte Macht, Die stählerne Kuppel, Götterdämmerung und Atomalarm. Wurde bearbeitet von William Foltz. Die Autoren der Heftvorlagen sind Clark Dalton, Kurt Maher und K.H. Scher. Es erschien am 15. September 1978. Und das ist das Ende meiner geflissentlichen Durchsage. So. Bitte zusammenfassen Sie jetzt.
Okay, ich versuche jetzt eine Zusammenfassung. Ganz spontan, niemals vorher geprobt. Also, es sind die wilden 70er, Anfang der wilden 70er. Und es herrscht eine miese Stimmung, so dass jeder Ost-West-Machtblock gerade davor steht, einen roten Knopf zu drücken, um alles auszulöschen. Parallel dazu schicken beide Supermächte Astronauten auf den Mond, warum auch immer. Und das westliche Schiff mit Perry Roden an Bord havariert auf dem Mond. Aus nicht näher genannten Gründen merkt er dann, dass das ferngesteuert wohl hervorgerufen war. Und er schaut sich ein bisschen näher auf den Mond um, entdeckt dann einen Forschungskreuzer einer noch nicht bekannten außerirdischen Rasse, den Arkoniden. So, damit man irgendwie wieder heimkommen muss, beschließt er schließlich Kontakt mit den Arkoniden aufzunehmen und stellt fest, dass die ebenso havariert sind und noch mehr Probleme haben, da der Leiter der Forschungsstation eine auch noch unbekannte Krankheit mit sich führt. Eine Hand wäscht die andere, Roden bietet an, man könnte ja mal schauen, ob irgendein weltlicher, terranischer Arzt das Ganze heilen kann. Im Gegenzug möchte er gerne haben, dass der nahende Atomkrieg verhindert wird und er Hilfe bekommt, um einen dritten Machtblock, die dritte Macht, auf der Erde zu bilden und somit dann die Parteien zum Frieden zu zwingen, mehr oder weniger. Ja, und das ist im Groben eigentlich schon die Rahmenhandlung, um die es geht.
So, das war jetzt ja eine wunderbare Zusammenfassung von wem auch immer. Von darum kümmert sich mal unser Zukunfts-Ich. Dann wollen wir mal das Geschichtchen ein wenig mehr zerpflücken. Ich habe eigentlich gleich was zum Anfang zu sagen. Es ist unglaublich pseudotechnisch.
Ja, aber eine sehr eigene Technik.
Ja, vor allem, man muss immer sagen, es ist halt der Zeit geschuldet. Und man wollte es damals so realistisch wie möglich halten.
Deswegen,
zumindest mal der Anfang sollte so realistisch wie möglich sein.
Ja, und gerade das finde ich da so schlimm. Weil es ist einfach nur eine Aufzählung von Zahlenwerten. Es werden fiktive Elemente genannt. Und Perry Roden wird immer bei seinem vollen Namen genannt. Das ging mir unglaublich auf die Nerven.
Du hast das, vergessen, dass er Risikopilot ist.
Genau. Ja, und
Major der Space Force.
Genau.
Weil es war ja in der Zeit unvorstellbar, dass eine zivile Einrichtung Mondflüge macht. Es muss das Militär sein.
Natürlich, ja gut, das sind die Einzigen, die Geld haben damals, ne?
Das passt aber auch wieder in die Zeit mit Kalten Krieg, Ost-West-Konflikt und so.
Genau darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Weil es ist alles durch und durch militärisch. Wir haben Major Perry Roden, wir haben Captain Reginald Bull, alias Bully, Dr. Eric Manoli, auch Captain, und Flipper.
Genau.
Wobei, über Flipper brauchen wir jetzt nicht groß reden, ne?
Nee, das kommt noch, ohne zu spoilern.
Gut.
Ja, das wird wahrscheinlich schon alles in der großartigen Zusammenfassung gesagt worden sein.
Die ist bestimmt großartig. Ich habe sie zwar noch nicht gehört, aber die wird bestimmt herausragend.
Oh mein Gott. Die muss fantastisch werden.
Da werden Generationen noch von zählen.
Ja, also, ich hatte, zurück zum Thema, ich hatte neulich einen Tweet von irgendjemand gelesen, der schreibte, das Ganze liest sich wie ein Lanza-Heft aus den 60er, 70ern.
Das Schlimme ist, das passt.
Es passt wie die Faust aufs Auge. Es passt wirklich komplett.
Es ist, der Anfang ist halt wirklich anstrengend, aber es lohnt sich ja, was dabei rauskommt. Also da ist Perry Roden auch so der klassische kühle Held, leider auch blond und blau-grauäugig.
Groß und hager.
Ja, und ernst.
Und ein blaue Augen.
Und ein Sofortumschalter. Also man
ist. Ja, das war auch noch so eine Beschreibung, die mir so Sofortumschalter, habe ich mir gedacht, ja, was soll das heißen? Kann ein Knopf sofort umschalten oder was?
Er ist halt spontan.
Ja, so könnte man es auch nennen, aber das klingt ja nicht so toll.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht so gut.
Perry Roden, der Spontane.
Sofortumschalter. Das klingt schon besser, das stimmt.
Ja, und natürlich.
Du hast schon wieder den Risikopiloten vergessen.
Das haben wir schon gesagt.
Und Kernphysiker.
Genau, das wollte ich noch sagen, Kernphysiker. Und
Großonkel von Jan Tenner, ach nee, das
war was. Das war Dr. Manoli, der war doch Arzt, anderes. Geologe, Captain der Space Force und der Vater eines sportlichen Studenten der Physik. Ja, und Bully, der beste Freund von Perry Roden, hat auch schon den Mond umrundet, ist ein bisschen mopsig. Und eigentlich der, Gott sei Dank, der menschlichste Typ von allen dabei. Während Perry wirklich so der kalte, kühle, überlegene Held ist, ist Bully der Mensch geblieben.
Also Perry ist halt so richtig der Saubermann, kann man sagen, am Anfang. So
ja,
wie man sich vorstellt, mit Pomade und immer ein und lockerer Bully ist Spruch. Die
Rampensau.
Ja, genau.
Ja, und dadurch auch. Gerade anfangs finde ich deutlich sympathischer, weil er auch irgendwie das ausspricht, was da vor allem heutige Leser denken würde.
Ja, das stimmt.
Und es ist ja auch so, ich meine, die haben auch Waffen mit auf den Mond genommen. Die haben da doch anfangs auch irgendwelche Rackgeschosse getestet.
Ja gut, musste ja sein, weil der Ostblock ja parallel auch so eine Mission am Laufen hatte.
Was sie und man nicht wusste wussten jetzt, in den Büchern.
Ja, aber beim Kalten Krieg gehst du davon aus, dass dein Feind dir jederzeit gegenübersteht, also musst du vorbereitet sein.
Ich sag mal so, der Westblock an sich wusste das schon. Ob die Astronauten es wussten oder nicht, das war glaube ich offen oder zumindest wussten die es nicht, aber die Drahtzieher im Hintergrund wussten, denke ich, schon Bescheid.
Ja, das ist möglich.
Und aber wie gesagt, zu der Zeit sind sie einfach davon ausgegangen, selbst wenn sie es nicht wussten.
Ja. Wie gesagt, passt ja alles in die Thematik Kalter Krieg rein. Dann hätte daraus ja ein Star Wars werden können.
Nee, ist zum Glück keine Seifenoper geworden.
Ja. Ich sag ja nur Dallas im Weltraum.
Ja.
Aber generell wird in dem ersten Heft, also quasi in diesem Fall im ersten Fünftel des Buches, extrem drauf eingegangen, was für ein Charakter Perry Rhodan ist. Es wird gleich beim Start festgelegt, ja, er hat für sich und seine Leute durchgesetzt, die müssen beim Start keine Helme tragen. Warum?
Weil er sowieso keine Fehler macht.
Er ist ein Sofortumschalter.
Er macht keine Fehler, wir brauchen keinen Helm.
Richtig.
Irgendwie hört sich das bisher alles sau negativ an. Aber ist es nicht.
Nein, wir lieben es ja.
Das wird richtig gut.
Es hat ja seinen Charme, aber es ist
schwierig und langatmig, aber es wird echt gut.
Es hat es gerade noch schlechter verkauft. Es ist schwierig und langatmig.
Ja, aber nur der Anfang.
Ja, aber wir müssen noch sagen, der Anfang dieses Buches. Danach ist es schon deutlich besser. Also ich finde halt, so ab der Mitte hat sich das super gefangen und die Charaktere funktionieren super. Der Anfang ist halt auch sau viel Exposé.
Ja, das ist
halt erstmal so ein bisschen
das ist
vorstellen, abstecken, hast du nicht gesehen.
Das ist so ungefähr wie bei Babylon 5. Wieso heißt diese Station eigentlich Babylon 5?
Bei Babylon 25 scheiße klang.
Nein, dafür gibt's aber Babcon 25.
Oh Gott, man könnte meinen, es war eine geplante Überleitung.
War es tatsächlich nicht.
Nee, das stimmt.
Als ob wir was planen, das klappt doch eh nie.
Ja, das stimmt.
Ja, aber generell, was haltet ihr eigentlich sonst von den ganzen anderen Nebencharakteren? Dr. Manoli, Flipper, Bully?
Flipper, ja, wie gesagt, den lernt man ja nicht so richtig kennen, ne?
Erledigt sich recht schnell.
Der jammert meistens nur, wird aus dem Schlaf geholt. Ist mein Kind schon da? Das wird erst ein paar Monaten geboren. Er hätte ja sein können.
Sekunde später, was mit meinem Kind? Das hat schon so die Nerven. Das ist halt so die nervende Kackbratze.
Ja, da merkt man.
Alle Rollen begeben werden.
Ja. Und Dr. Manoli, der überlegende, ruhige Arzt. Also der, den scheint irgendwie nichts aus der Ruhe zu bringen.
Selbst außerirdische Anatomie durchblickt er sofort.
Ohne Geräte.
Ohne alles. Nur mit Hand auflegen. Nein, Quatsch, aber.
Er darf bei Tora Hand auflegen?
Na, ich glaube, da ist er Perry für.
Ja, so ein bisschen.
So, jetzt hast du gerade Tora ins Spiel gebracht und die haben wir noch gar nicht besprochen. Doch,
ja.
In einer wunderbaren Vorschau, ja, beziehungsweise in der Zusammenfassung.
Genau, das war nämlich tatsächlich ein geplanter Brückenschlag. Die einzigen beiden nicht degenerierten Akoniden, die wir nämlich kennenlernen, sind Creste, der Leiter der Expedition, und Tora. Möchte die einer von euch beiden vielleicht vorstellen?
Ja, Crest ist der Leiter der gesamten, also die sind im Prinzip auf einer Forschungsreise. Crest leitet das ganze Ding und die sind auf der Suche nach der Unsterblichkeit, beziehungsweise nach einem Planeten, wo sie halt die Unsterblichkeit erlangen können, und sind auf diesem Weg auf dem Mond notgelandet, könnte man sagen.
Und kann noch jemand was zu Tora sagen?
Ja, Tora ist die Kommandantin von dem Kreuzer und hält von den Menschen nicht so viel außer Abstand.
Ja, weil wir ihrer Meinung nach von der Entwicklung her nicht weit genug sind und sie uns deswegen für Wilde hält und nicht mit uns reden möchte.
Ich glaube, sie hat auch mal ziemlich genau gesagt, degenerierte Affen.
Ja, das stimmt.
Sie ist auch generell ziemlich arrogant und aufbrausend.
Ja, die ist halt...
Das ist noch freundlich formuliert.
Das stimmt. Die ist halt. Das Problem ist, manchmal ist sie wirklich total arrogant und du kannst sie voll nicht ab. Und dann hat sie wieder Momente, wo du denkst, oh, ja... So scheiße ist die gar nicht, aber das ist wirklich.
Wann hattest du die denn in dem Buch?
Ich wollte gerade sagen, das kommt ja alles erst.
Das kommt erst später. Also in dem Buch ist es, eine absolute Soziopathin oder Psychopathin.
Die redet ja grundsätzlich nichts Schlimmes.
Die macht Massenmord, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja, das macht ja nichts. Die meisten davon kannte ich ja nicht. Nein, aber so, wie gesagt, das Hauptproblem ist halt, dass die beiden die einzigen sind von den Akoniden, die, ich sag jetzt mal, noch ansprechbar sind. Weil alle anderen sind mit einem, wie haben sie das beschrieben?
Fiktivspiel.
Mit einem Fiktivspiel beschäftigt, sprich, die sind nur noch im Prinzip am Zocken und vergessen alles ringsrum. Und deswegen ist leider auch niemand auf die Idee gekommen, das Raumschiff zu reparieren, was eigentlich wahrscheinlich möglich gewesen wäre.
Ja, die sind komplett antriebsarm insgesamt, kommen gar nicht mehr auf große Ideen, es wird nichts mehr hinterfragt.
Nee, die liegen wirklich nur noch in der Gegend rum und...
Ja, aber selbst Tora und Christ hinterfragen nicht wirklich viel.
Ja, Crest hat natürlich aber auch das Problem, dass Crest ja dadurch, dass er krank ist, auch körperlich ziemlich geschwächt ist.
Ja, aber er ist geistig relativ fit, aber das kommt, da kriegst du ja auch immer wieder mit. Es steht fest, es wird nicht hinterfragt, er ist noch ein bisschen offener für Impulse von außen, aber von ihm selber kommen auch nicht viele Ideen eigentlich.
Ja, das stimmt.
Also da sind auch die beiden aktivsten der Rasse, die wir da kennenlernen, auch ziemlich antriebsarm.
Ja.
Die lassen sich eher von der Geschichte treiben, habe ich immer das Gefühl gehabt.
Ja, weil ja, gut, Uhura ist mehr am Kritisieren, als dass sie mal irgendwie sinnvolle Vorschläge macht, das stimmt.
Ja. Man hat halt das Gefühl, dass Crest sich seinem Schicksal schon so mehr oder weniger ergeben hat.
Ja.
Und Tora ihn halt behüten will, so gut es geht.
Genau, also die ist wirklich dann so die Raubtiermutter, muss man so sagen. Ja,
wobei das muss man ihr lassen. Also sie, auch wenn sie eine Ziege ist und sonst nicht viel macht, aber auf Crest gibt die wirklich... Also da passt sie schon gut drauf
auf. Ja, aber sie hört auch nicht auf ihn, wenn er was sagt und sie sieht es anders.
Dann, ja, sie ist halt die Kommandantin, sie weiß das besser. Aber er ist leider der Leiter der ganzen Expedition und somit hat er zum Glück Oberhand, weil sonst wird das Ganze ganz schön anders ausgegangen.
Außerdem ist er ihr Adoptivvater.
Ja, das lernst du in dem Heft aber auch noch nicht.
Doch, das wird, glaube ich, schon erwähnt, dass er sie in sein Haus aufgenommen hat damals.
Vielleicht bin ich mal gar nicht so sicher.
Aber ich glaube, das kommt später.
Glaub's auch, es kommt später, aber ich bin mal auch nicht hundertprozentig
sicher. Also ich meine, sie wird da schon mal als Ziehtochter bezeichnet.
Ja, als Ziehtochter, ja.
Ja, okay, das ist aber trotzdem eine Mutter-Vater, genau. Eine Vater-Tochter-Beziehung.
Sonst wäre das auch altersdurchschnittstechnisch ein bisschen komisch.
Würde dich doch auch nicht schocken, oder?
Ja, das stimmt.
So, also naja, jedenfalls, sie überreden ja dann den Crest mehr oder weniger dazu, dass doch mal ein Arzt von uns einen Blick auf ihn werfen darf.
Mhm.
Weil schaden kann es ja eh nicht mehr.
Ja, aber da ist Crest, glaube ich, aber auch schon echt eher begeistert von der Menschheit. Also nach dem Kontakt mit Perry Roden ist er ja ganz verstrahlt und richtig begeistert davon, von dieser Tatkraft der Menschheit.
Genau, den Enthusiasmus hat er lange nicht mehr gesehen.
Genau, es wird immer der Tatendrang der Menschheit, der steht immer im Vordergrund. Und dass sein Volk ja früher auch mal so war und nicht mehr ist.
Ja, und dass er sieht schon die Zukunft des großen Imperiums mit den Menschen. Und die Menschheit wird sowas von glorifiziert in dem Augenblick. Was aber dadurch interessant wird, finde ich, dass die Menschheit einfach kurz davor ist, sich zu zerballern. Er hat das beste Bild und da unten zeigen sie das schlechteste.
Das trifft's gut, genau.
Ja, das stimmt.
Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, dann lässt er sich ja von Dr. Manoli untersuchen und dann kommt ja raus, er hat Leukämie.
Was ja zum Glück, was Tora ja am Anfang nicht so ganz einsehen möchte, auf der Erde eine heilbare Krankheit ist.
Seit kurzem, ja.
Obwohl seit kurzem. Wir Wilde sind. Ja, das ist natürlich glücklicher Zufall, dass zwei Tage vorher einer das Serum da gefunden hat, ne? Oh Gott, wie hieß er doch gleich? Ich komme gleich.
Dr. Haggard.
Haggard, genau. Ein Serum. Das ist natürlich auch wieder ein Serum. Ne?
Wieder der nette Student der Physik, ja, ja.
Ja, nicht, dass er dann statt Leukämie halt aus dem auf einmal eine grüne Spinne macht, das wäre jetzt ein bisschen schlecht.
Oder er wird unsichtbar, muss sich dafür ausziehen.
Unsichtbar ist nicht so schlimm.
Oder die Assistentin wird eingefroren und haut nie wieder auf.
Ja, das stimmt. Aber auch nur die mit der Pornostimme, die anderen würde ich sagen lieben.
Jo.
So, also Haggard hat ein Heilmittel für seine Krankheit. Ich merke das mit dem Nicht-Abschweifen, das klappt ja mal wieder bombastisch.
Ich glaube, das schaffen wir eh nie.
Ja, auf jeden Fall aufgrund dessen, dass die halt rausgefunden haben oder halt gesagt haben, dass sie das auf der Erde heilen können, müssen sie natürlich zur Erde zurückkehren. So,
mit genau, Crest aber,
im Schlepptau.
Und mit Maschinen, die sie auf ihrem neuen Entwicklungsstand, auf den sie Crest ja erhoben hat, haben dürfen.
Ja.
Und warum? Nur weil Perry gesagt hat, die erobern ja den Raum für sich. Das hat gereicht. Ah, sie erobern sich den Raum, sie sind die nächste Entwicklungsstufe.
Passt, nehme ich.
Ja. Und Tora willigt halt bockigerweise ein. Sie muss ja nicht.
Ja, begeistert war sie nicht.
Nee.
Ja, aber fügt sich erstmal.
Ja, weil sie halt auch nicht die einzige Chance in Anführungsstrichen für Crest sausen lassen will, dass dem geholfen wird.
Ja, und außerdem hat sie immer noch einen dicken Kreuzer auf dem Mond und hat gesagt, wenn was schief läuft, dann pulverisiere ich den Planeten.
Genau, weil man baut ja jetzt erstmal das Raumschiff der Menschen einigermaßen um, damit es wieder von alleine zurückfahren findet.
Ja, es kriegt jetzt ein, was haben sie da nochmal genommen? Auf jeden Fall irgendwie so ein Beschleunigungsdämpfer. Wie heißen die Dinger nochmal bei Star Trek?
Bei Star Trek?
Ja. Irgendwas mit Dämpfer.
Red einfach erstmal weiter, fällt mir gleich ein.
Genau.
Ja. Das liegt mir auf der Zunge.
Ansonsten einfach Maschinen, ein Schutzschild etc. Genau. Und damit fliegen sie dann erstmal runter zur Erde.
Trägheitsdämpfer.
Trägheitsdämpfer, genau. Trägheitsdämpfer.
Das ist Professionalität.
Ja, dauert noch hier einen Moment.
Genau. Und dann kommt nun die Frage, Perry Roden, wieso kommen sie nicht auf dem geplanten Weg runter? Wieso schalten sie alles ab? Hallo, hallo?
Genau.
Und Perry hat überhaupt keine Lust, mit denen zu reden.
Und der Osten beobachtet das Ganze ja genauso und denkt sich, warum kommen die Amis jetzt so schnell wieder zurück?
Und vor allem zu uns.
Ich wollte gerade sagen, die fliegen ja nicht nach Nevada Fields, sondern in die Wüste Gobi.
An den Gushun-Salzsee.
Richtig. Tja, und dort landen die und dann machen die auch noch was, mit dem keiner rechnet. Dann erstellen die da einfach mal eine Schutzglocke, könnte man sagen, um sich rum. Also eine Art Kraftfeld um das neue Gebiet der dritten Macht.
Und Perry Roden macht symbolisch eine kleine Handbewegung auf seine Schulter und reißt sich die Rangabzeichen ab. Er ist nicht mehr Major Perry Roden, er ist jetzt nur noch Perry Roden, ein Terraner.
Ich wollte gerade sagen, er ist nicht mal mehr Amerikaner, er ist jetzt Terraner.
Das wäre wahrscheinlich so ein Bild und eine Szene, würde es jemals verfilmt werden, wird es richtig ikonisch in Szene gesetzt.
Ja, ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, halb mit einem Knie auf einer Düne stehend, die Sonne geht unter und es klingt da, 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 da. Und wir sind wieder bei Star Wars. So.
Ja, das stimmt. Aber wenn es ein amerikanischer Film wird, wird er sich trotz, obwohl er sich die Rangabzeichen abreißt, 15 amerikanische Flaggen im Hintergrund sein.
Und die Rangabzeichen, wenn er sie zu Boden wirft, werden explodieren.
Und Lens Flair. Ganz Lens viel Lens Flair.
Richtig. Ganz viel Lens Flair. Das stimmt.
Und shakige Handcam.
Und Helikopterflotten und Staffeln im Hintergrund.
Und dann ist er nicht mehr Perry Roden, dann ist er Perry Broden.
Oh. Jetzt geht's durch.
Oh Gott. Okay, gut. Wir sind jetzt in der Gobi gelandet und haben ein Kraftfeld über uns, beziehungsweise er über sich und hat sich das Rangabzeichen abgeschamelpen. Dann?
Ja, dann muss man jetzt zu A erstmal den Dr. Haggard irgendwie auftreiben.
Hat Weil aber nebenbei noch das Problem, dass die beiden anderen Blöcke das total scheiße finden, dass der halt da gelandet ist.
Und Flipper mault immer noch.
Genau.
Das weil Kind Flipper, ist ja auch immer noch nicht da.
Genau, der will ja unbedingt zurück zu seiner Frau.
Ja, die ist auch echt nur ein Mimimi, der Typ, ne?
Okay, das kann man irgendwie nachvollziehen, aber seine Art ist ziemlich arschig.
Ja.
Hysterisch.
Hysterisch. Ja, auf jeden Fall versucht jetzt ein Trupp, ihn zu finden. Also jetzt den Haggard. Den, glaube ich, den poolen sie in Australien hoch.
Das macht, glaube ich, Bully. Der macht sich, glaube ich,
auf die Suche, ne? Genau. Bully macht sich alleine ab, um den Haggard zu holen.
Genau. Und hat dabei auch richtig viel Spaß mit einem Psychostrahler.
Genau. Ja. Weil er bekommt ja tolle Spielzeuge mit.
Weil es ist ja eine ganz harmlose Waffe, mit der man jedem seinen Willen aufzwingen kann, was ich schon etwas bedenklich finde. Und
da wird doch niemals einer Scheiße mitbauen.
Nein, nee. Das machen die auch gar nicht in dem Buch. Nein.
Boah, süß aussehen.
Und den Antikraftprojektor bekommt er noch mit.
Ja, und damit macht er auch nur Scheiße.
Das würdest du auch tun.
Ja, natürlich. Bully ist mein Held. Der macht das, was ich tun möchte. Ja. Er lässt einfach mal eine halbe Küstenstadt schweben und freut sich.
Ja, ich habe mir da, als ich die Stelle gelesen bzw. gehört habe, auch so ein irres Lachen von ihm, so ein bisschen Gewitter im Hintergrund vorgestellt.
Ja, und parallel tauchen ja dann die Asiaten noch auf vor der Haustür.
Ja, und dann anfangen so ein bisschen auf das besagte Energieschild zu feuern, so nach dem Motto, irgendwann muss der Scheiß
ja nachgehen. Erstmal biedern sie sich ja ein bisschen an. Ja,
stimmt.
Erstmal biedern sie sich an, weil sie bieten ja Hilfe an.
Ja, sie denken ja auch,
der will überlaufen. Bei der Geschichte auch die Perry den nicht den Helikopter, mit dem Bulli dann losfliegt?
Doch, genau. So rum ist es. So rum ist es.
Ja, aber die denken natürlich auch, er will überlaufen.
Natürlich, deswegen ist er da gelandet und nicht in Amerika.
Ja, das denken leider auch die Amerikaner.
Ja, beziehungsweise der Ostblock glaubt ja, dass die Amis da einen Stützpunkt gründen wollten.
Und dann kommt halt auch schon noch eine Fraktion ins Spiel. Ab da wird es langsam kompliziert.
Ja, das nimmt jetzt langsam echt Fahrt auf.
Und dann kommt auch noch der Geheimdienst der NATO ins Spiel in Form von Alan D. Mercant. Ein Mann, wo sie immer sagen, der würde jedes kranke Tier retten, aber irgendwie, ja, meine Männer schicke ich in den Tod.
Ja, das passte so. Das passte so gar nicht zusammen, die Beschreibung von ihm.
Ja, das stimmt. Das war wirklich schon ein bisschen merkwürdig beschrieben. Auf der einen Seite voll der Tierfreund, kann keiner Fliege was zu Leide tun. Auf der anderen Seite, ja, komm, wir sterben. Ja, es ist schon.
Ja, ich glaube, das war aber auch einfach so ein bisschen dafür, dass sie einen Grund haben, warum er auch unbedingt zu Perry will später. Weil er ist ja auch einer seiner Kontaktmänner, mehr oder weniger. Er sympathisiert jedenfalls mit ihm.
Ja.
Zwar nicht offen, aber er tut's.
Ja, also grundsätzlich findet ja jeder eigentlich mal die Idee, die Perry verfolgt, gut, aber keiner gibt's zu.
Ja, weil er macht ja eigentlich etwas, wenn ich schon ein bisschen radikal, er bietet der Menschheit einen Feind, damit sie sich ein, allerdings wird auch öfter gesagt, im späteren Verlauf, dass sie ja einfach sagen, sie werden so lange mit Waffengewalt den Frieden aufrechterhalten und die Einigkeit, bis es von alleine läuft. Da denke ich auch schon so ein bisschen leichte Diktatoranleihen hat Perry ja, damals
das,
schon gehabt. Ja,
das ist so klassisch. Das waren aber nur so ein bisschen Randnotizen.
Und auch solche Nettigkeiten, dass er einfach auch sogar spätere Verbündete und Freunde mit dem Psychostrahler bearbeitet, damit sie das tun, was er will.
Ja, manche muss man zum Glück zwingen.
Das ist doch nur zum Wohl der Menschheit.
Manche muss man zu seinem Glück zwingen.
Ja. Mit dem Psychostrahler.
Macht es aus heutiger Sicht alles so ein bisschen zweifelhaft eigentlich, was er da abgezogen hat.
Ja, wobei in den meisten Fällen hat er jetzt aber nicht irgendwie wie Blödsinn gehandelt, sondern man konnte es eigentlich schon nachvollziehen. Wenn er irgendwas gemacht hat in Form von Manipulation, konnte man es meistens nachvollziehen.
Ja, aber er hat es teilweise nicht mal anders versucht vorher.
Ja, stimmt. Die Zeit will ich mir auch nicht nehmen bei einigen.
Einfach so, oh, ich gehe hin, blitzel.
Ja gut, die Zeit hat ja wirklich gebrannt, weil auf der einen Seite war Krast, der ja todsterbenskrank ist. Mhm. Irgendwie Thora musste im Zaun halten, bevor sie alles hops gehen lässt. Plus dann halt, dass jeder ja den Finger auf dem roten Knopf hatte.
Ja, da hast du richtig Stress, das stimmt.
Er hatte absolut keine Zeit, irgendwas zu machen. Und
ja, aber Zeit genug, ja Leute schweben zu lassen, hatten sie.
Ja, aber es ging ihm ja trotzdem immer um ein höheres Ziel. Es war ja nie, dass er sich irgendwo wohl zum Alleinherrscher aufstellen. Es ging ja nur darum, erstmal die Menschheit zu einen.
Ja, aber hätte man ihm eigentlich aus äußerer Sicht echt gut unterstellen können. Da hätte ich jetzt, ich glaube, wäre das heute nochmal so gelaufen, wäre das Erste, der will sich selber zum Herrscher aufschwingen. Ich glaube, das war einer der ersten Kommentare.
Naja, ist glaub, ja auch da, nachvollziehbar. Das würden ja. Das Problem war, dass er nicht in der USA beziehungsweise in dem Block gelandet ist, weil er ja befürchtet hat, dass eben besagter Block mit der Technik der Akoniden eben selbiges tun würde.
Genau, ja. Er wollte ja auch nicht seine eigene Fraktion an die Macht käme. Genau.
Ja, und eben deswegen, ich glaube, dieser Geschichte, das ist halt so dieses mit dem drohenden Dritten Weltkrieg, Kalte Krieg im Nacken, als das geschrieben wurde, dass die wahrscheinlich auch wirklich gedacht haben, man kann alles nur noch mit Waffengewalt beenden, indem man den Leuten einfach noch eine größere Waffe vor die Nase hält, mit natürlich einem moralisch überlegenen Menschen, der zwar aber moralisch fragwürdige Techniken einsetzt. Aber heutzutage wird man...
Die Fronten waren damals schon echt so verhärtet, dass das wahrscheinlich von sich aus wirklich keiner mehr gedacht hätte, ja, das wird sich irgendwie schon erledigen. Du brauchtest wirklich einen gemeinsamen Feind, dass du im Prinzip genötigt wirst, dich mit deinem Nebenmann zu unterhalten, weil du einfach mal sonst vernichtet worden wärst.
Ja. Genau, und den hat er ja dann quasi gestellt.
Genau.
Weil,
also aus seiner Sicht war das, glaube ich, der einzige oder der logischste Schritt, eben diese Einigung zu erreichen.
Ja, aber auch gerade so in späterer Hinsicht, er wird immer als der Einiger der Menschheit gefeiert. Ja, er ist derjenige, der anfangs die Menschheit erstmal unter die Knute gebracht hat. Zwar mit einem hehren Ziel, aber schon fragwürdig.
Für eine bessere Welt.
Ja, vielleicht deswegen ein Interesse an Thora.
Nein, das haben beide der wollte einfach nur neue Bevölkerungen schaffen.
Das auch. Obwohl er gar nicht wusste, ob die kompatibel sind.
Das hätte er aber oft genug ausprobiert.
Glaube ich auch.
So, wo waren wir? Mensch, wir sind ja wieder voll im Thema geblieben.
Ja, natürlich.
Wir waren, glaube ich, genau, wir waren gerade dabei, dass er das Heilmittel aus Australien
organisieren wollte. Bully macht sich auf den Weg zu Haggard und die Asiaten bauen jetzt langsam mal ein paar Zelte auf vor der Glocke.
Und Haggard ist natürlich auch sofort schwer begeistert. Boah, geil, außerirdisch, hab ich sofort dabei. Packt alles ein, inklusive seiner Helferin, glaube ich, ne?
Nee, das war im Film. Und den besprechen wir nochmal so.
Ach, shit. Ja, das war.
Gibt's einen Live-Kommentar zu.
Wunschgedanke. Und der geht halt mit Bulli auf Retourreise sozusagen.
Genau. Ja, die mit dem Segelboot.
So, genau. Parallel dazu treffen sich ja dann durch Zufall drei Agenten von unterschiedlichen Blöcken. Also ein Asiat, ein Russe und ein genannter Klein.
Das könnte der Anfang eines schlechten Witzes sein.
Ja. Oder ein Porno.
Und die beschließen dann auch...
Abgelenkt.
Ja, jetzt könnten wir eigentlich mal in dieses Zelt gehen.
Oh, das ist aber ein schöner... Nein, lassen wir das. Lassen wir das. So, jetzt kommt
weiter. Zeigt mal eure Atomraketen.
Jo. Ich habe einen Startschlüssel dabei.
Meine wir müssen größer. Aber zwei gleichzeitig bedienen, damit ihr explodiert.
Ja, und die schließen sich dann erstmal zusammen.
Ja, wobei man
das war jetzt der perfekte Aufhänger.
Wobei man aber dazu sagen muss, dass diese drei ja eigentlich von vornherein sehr unvoreingenommen waren und dafür, dass sie eigentlich Feinde waren, relativ schnell kooperiert haben.
Ja, weil es alle Befehlsempfänger waren. Also ich glaube, das schwang so mit, dass sich jeder als kleines Licht fühlte und eigentlich gar keinen Bock auf den ganzen Mist hatte.
Genau. Das hat dich jetzt weniger.
Das Gefühl, Das kam schon so durch, weil sie wirklich sehr schnell sich darauf geeinigt hatten, dass sie eigentlich die drei ein gemeinsames Ziel verfolgen und nicht jeder seins. Weil die haben jetzt, wenn sie jetzt hinter dem eigentlichen Ziel des Landes, also sprich ihr eigenes Land voranbringen, hätten die das wirklich fanatisch gelebt, hätten die nie so miteinander geredet.
Ja, und du hast gerade mir versucht, was schmackhaft zu machen, was ich eh sagen wollte. Ich wollte nur sagen, dass sie sich selber nicht als kleines Licht und nur als Befehlsempfänger gesehen haben. Weil ich hatte eher das Gefühl, dass die generell das so gesehen haben, dass sie als Geheimagenten etc. arbeiten, aber nicht in der Form, dass sie den anderen besiegen wollen, sondern sie wollten immer nur das Beste für ihr Land und das Beste, oder beziehungsweise dafür für die Menschheit, und das Beste ist einfach, in diesem Fall sich zusammenzutun. Weil, wie ich schon sagte, das waren nicht fanatische Leute, so, oh, die müssen brennen, sondern...
Genau.
Das war das. Also nicht, dass sie sagen, wir sind eh nur kleine Befehlsempfänger, weil teilweise deren Kommandanten waren ja auch auf der Seite von Perry, weil die auch einfach nur gesagt haben, wir wollen einfach nur dafür sorgen, dass die Welt nicht brennt.
Mhm, das stimmt.
Und da konnten sie natürlich nicht offen hingehen und sagen, ja, der Mann hat recht, sondern man musste sich auch erstmal vorantasten und sie wussten halt auch nicht, wie Perry tickt.
Na deswegen gut, haben sie ja auch wirklich sein können, dass er noch irgendwelche anderen Machenschaften plant. Die wussten ja auch noch nicht viel von ihm.
Eben von den Nationen werden sie ja teilweise auch wirklich reingeschickt, auch mit Fallen etc. Und naja, deswegen musste sich ja auch der Kleine, als er durch den Schild gelassen wurde, erstmal nackig machen.
Hätte ja was verstecken können. Thema wären.
Jetzt wird er langsam warm. Jetzt wird er langsam warm, finde ich gut. Er hat vorher noch versucht, seriös zu bleiben.
Nee, nur versucht.
Das war eine kurze Anwendung. Ja, aber dann haben wir doch theoretisch auch schon eben kurz erwähnt, dass die asiatischen Blöcke sich dann langsam um die Glocke breit machen und halt versuchen, mit Waffengewalt dieser Glocke dann halt mal mächtig zu werden, was nicht funktioniert, trotz tagelangem Trommelfeuer.
Genau. Ja. Und parallel dazu macht Flipper seinen Reißdich aus, bekommt seinen Segen, dass er die Stardust verlassen darf und die Glocke. Und fällt dann natürlich direkt dem Geheimdienst in die Hände.
Aber vorher hat er noch einen Hypnoblock gekriegt, dass er sich nicht mehr daran erinnert.
Stimmt, genau.
Ja, stimmt.
Der auch noch zum Verhängnis wird. Genau, weil das Verhör dann immer härter wird und härter. Und wie ich es auf den Notizen stehen habe, Flipper gefangen, Flipper Verhör, Flipper tot.
Ja, aber ich fand schon geil, was die da benutzt haben. Weil im Endeffekt hat der Geheimdienst zum Verhör ja etwas benutzt, was elektronisches Gedankenlesen ist.
Da kannst du mal sehen, wie weit die technisch waren.
Ja, da dachte ich auch so, das geht nicht. Aber sie können die Gedanken von einem Menschen auf den Bildschirm bringen. Da dachte ich so, okay.
Naja, das Leukämie heilen, die waren schon weit.
Ja. Ich wollte gerade sagen.
Und eine frühe Leben. Hochkultur.
Ja. Haben sie in babylonischen Bibliotheken gelesen.
Ich fand es aber nur krass im Vergleich zum Rest. Dachte ich auch so, als ich das gelesen habe, so, what the fuck? Ja, und weil der Hypnoblock dagegen gearbeitet hat, ja, Flipper tot.
Ja, Flipper abgehakt.
So, und dann kommt es so weit, dass alle doch so nervös werden und den roten Knopf drücken. Und die Atomraketen halt letztendlich starten auf die gegenseitigen Hauptstädte.
Ja, aber das, was wir vorhin vergessen haben, eine Bedingung für das Heilmittel für Crest war ja ein Mittel, damit es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt. Und da haben sie einen Schirm, eine Strahlung, die reicht für die ganze Erde, damit es zu keiner Atomreaktion kommt.
Genau, sie absorbieren die Neutronen, damit es nicht zu einer Atomspaltung kommt.
Ganz korrekt. Genau. Und teilweise lenken sie die Raketen direkt wieder zurück in ihre Abschussröhren.
Ja, das war auch lustig. Ja, und da sehen dann halt dann doch mal die gesamten Machtblöcke. Der kann ja doch was.
Ja, war auch nicht so gemeint, war nur ein Versehen.
Wann ist mir der Angelordner umgefallen, ist draufgefallen? Ist.
Kann ja mal ich wollte ja nicht, bin ausgerutscht. Ja,
wie ist es denn passiert sowas? Sie war's! Genau. Ja, und Thora, in der Zeit kriegt ja schon Crest seine Behandlung, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und er ist noch schwach. Gott sei Dank ist ja die akonidische Anatomie der menschlichen sehr, sehr ähnlich, weswegen er das auch direkt kriegen konnte, aber es hat viel schneller bei ihm gewirkt.
Wobei man dazu sagen muss, dass er etliche Stunden geschlafen hat und unter Drogen geweckt werden musste, weil die ja durch dieses Trommelfeuer das Problem hatten, dass sie sich nicht mehr per Funk bei Thora melden konnten, weil ja das Funkgerät kaputt gegangen ist und leider keiner auf die Idee gekommen ist, auf den Reparaturknopf zu drücken.
Genau. Das war so schön. Wie machen wir das hier? Drückt auf den Knopf.
Eine simple Reparaturschaltung.
Da steht ganz dick drauf, Reparatur. Oder die Akoniden beschriften nichts.
Fand ich total geil.
Du musst
unbedingt weg ihn. Du drückst doch einen Reparaturknopf.
Das war in der Tat geil, weil es war ja eigentlich nur immer beschrieben als ein kleines Kästchen,
wo
gar nicht viel dran war, alles minimalistisch. Ja, simple Reparaturschaltung hat ausgereicht. Gar keinen Grund zum Stress.
Das lernen wir daraus. Lies das verschissene Handbuch.
Oder beschrifte die Knöpfe.
Ja, das geht auch.
Müsste den Akoniden einfach kennst du doch diese kleinen Klebestreifen da, wo du mit dieser quasi Pistole-Dinger ausdruckst.
On, off, Reparatur, fertig.
Ja. Jedenfalls, er liegt halt im Koma. Man kann Thora erstmal nicht erreichen. Und die Asiaten und die ganzen Machtblöcke haben alle ihre Flakgeschütze in Beton in den Boden eingegossen, damit sie nicht mal vom Antigravschirm konnten aufgehoben werden. Das fand ich auch geil. Sie wurden alle angeschnallt, das wurde so schön beschrieben, und in Beton gegossen.
Auch ja, die Soldaten. Schön mit den Füßen drin. Du fliegst ja nicht weg. So,
Beton. Die haben extra die Italiener gehört. Die kennen sich mit solchen Schuhen aus.
Stell dich mal in den Eimer.
Und jetzt einfach eine halbe Stunde nicht bewegen. Das passiert von ganz alleine.
Ja, und Thora dreht auch generell so ein bisschen später durch, als Machtdemonstration, nachdem auch Crest wieder wach ist, lässt sie die Sahara, Sahara war es doch, oder? Ein bisschen anschmelzen.
Ja, da hat sie dann so ein Stück verglast, ne?
Genau. Sie schafft einen neuen Vulkan.
Ja.
Ist auch später auch noch aktiv.
Ja, kann mal passieren.
Huch! Mir ist noch mein Finger ausgerutscht.
Das war dann alles der Zeitpunkt, wo Roden dann von Klein gewarnt worden ist, dass man quasi einen Anschlag auf ihn ja vorbereiten wollte.
Genau, dass unterirdisch wohl ein Stollen gegraben werden soll, weil die Machtblöcke davon ausgehen,
dass die Glocke... Nee, das kommt erst später mit dem Stollen. Das kommt erst später.
Okay, gut.
Zuerst wollten sie, glaube ich, die Mikroben einschleusen.
Stimmt, er sollte doch diese Viren oder was das da immer war, sollte er doch da freisetzen.
Genau, so, und parallel kommt man dann auf den Trichter, okay, das mit der Kernfusion klappt so nicht, aber man kann ja eine kalte Fusion machen, weil die waren ja 71 ultra weit, wissen wir. Ja, klar, Leukämie, Gedankenlesen auf dem Bildschirm, geht alles.
Ja.
So. Und Perry kommt natürlich auch auf den Trichter und warnt dann Thora, ja Moment, die Menschheit könnte doch in der Lage sein, euch gefährlich zu werden. Und die tut es ja alles ab.
Aber da ist und ja, glaube ich, Thora auch schon mit ihrem Beiboot, dem 80-Meter-Ding, ist sie ja auf dem Weg zur Erde, weil sie ja die nicht erreicht hat vorher.
Genau.
So, und parallel starten dann aber Ost- und Westblock auf einmal auch ein kleines bisschen vereint. Beide wieder Raumschiffe zum Mond, ausgerüstet mit Kernwaffen, die die kalte Fusion hervorbringen.
Genau.
Von den Amerikanern haben sie die gekriegt.
Genau. Und damit gelingt es dann auch den Akonidenkreuzer zu zerstören. Auch wieder schön in meinen Notizen. Zu spät. 3 Bomben vernichten Rauma oder angepisst.
Ich mag deine Zusammenfassung.
Ja.
Ja, das ist.
Ich glaube, so hätte er. So müsste man unsere tolle Kurzzusammenfassung machen. So Telegram-Stil.
Das liest sich wirklich.
Ferry startet.
Im Nachhinein. Stopp. Flipper pissig. Stopp.
Flipper tot. Ja. Denn Tore hat sich ja auf die Automatik verlassen. Und genau. Die hat ja von ihr programmiert, hat ja die Menschen nicht ernst genommen und hat nur gesagt, so, oh, wir machen diesen Antineutrino-Schirm. Ja. Bumm.
Bumm, 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 bumm. Hat's bumm gemacht und weg war der Forschungskreuzer.
Ja, zur Hälfte, ja.
Ja, so. Ja, so ein bisschen der inneren Kapsel war noch da, aber das meiste war putt.
So ein Crest, mittlerweile wieder wach, einigermaßen frisch im Kopf, dehnt dann mal die Kuppel 5 Kilometer aus, dass sie ein bisschen Platz haben am Goshen-See. Die Menschheit parallel zeigt sich erstmal geeinigt, weil man hat ja jetzt den gemeinsamen Feind.
Die Menschheit hat aber Mehrheit der Menschen hat aber auch mitbekommen, dass wenn der Roten jetzt nicht gewesen wäre, hätten wir ein Problem gehabt, weil dann hätten wir ja ein bisschen weniger Erde gehabt, so wegen Atombomben und so.
Beziehungsweise man hat gar kein Problem mehr gehabt.
Ja gut, das geht auch. Aber deswegen gibt es schon so ein bisschen Zulauf, sage ich mal. Ja. Unter anderem von einem, wie hieß er denn? Der kleine Asiate.
Taku Kakuta?
Genau.
Na, der kommt auch, naja, fast, noch nicht ganz.
Noch ich wollte gerade sagen, das dauert noch.
Das dauert also,
was habe ich denn jetzt zwischendurch
vergessen? Erstmal entschließen sie sich jetzt, ein Raumschiff zu bauen oder fangen an, ein Raumschiff zu bauen, damit man irgendwann ja wieder die Schuld einlösen kann und die Akoniden auch wieder heimbringen kann.
Nee, den Bau beginnen sie erst.
Ja doch, die Planung beginnt da jetzt.
Die Planung, ja.
Aber die kommen auf jetzt. Die Idee, aber das beginnt erst, das weiß ich noch, im zweiten Silberband, weil da bin ich gerade.
Und dann, ja, na, der Plan kommt definitiv da schon drin vor, bin ich mal ganz
sicher. Sie planen, aber sie fangen noch nicht an.
So, und parallel dazu bekommen jetzt Bully und Roden dann erstmal eine Hypnoschulung.
Stimmt, ja.
Damit eine komplette Hypnoschulung.
Genau, damit sie wirklich auf den Stand der Akoniden gehoben werden.
Eben noch unterste Rasse, jetzt Schulung.
Kaum raus, erstmal gleich auf die Kacke hauen, ihr macht was beim Hypersprung falsch.
Genau, ja. Genau.
Gleich das Erste.
Mach das doch mal ordentlich.
Ja, erstmal so richtig in die Fresse drücken. Perry freut sich. Bully kommt raus, erzählt, ja, die haben sich verrechnet. Die haben sich verrechnet. Gleich nochmal hinterher. Der rothaarige Depp hat's auch rausgekriegt. Ja. Aber es wird natürlich auch wieder eine Fähigkeit von ihm noch hervorgehoben. Er braucht ja einen Vorteil gegenüber seines Kumpanen Bullies.
Stimmt, das hatte ich ganz verdrängt. Genau. Er ist ja ein ganz, ganz schwacher Telepath.
Er ist latenter Telepath.
Ja. Genau.
Und es wird auch bei der Hypnoschulung, die wurde ja unterbrochen, kurzzeitig, und es wird mehrfach darauf hingewiesen, wie easy die Menschheit das doch wegsteckt, beziehungsweise die beiden.
Ja, und er wird auch als leichter Suggestor bezeichnet. Also als jemand, der seinen Willen anderen Leuten aufdrücken kann. Er kann ihnen suggerieren, das und das ist es.
Oh, das hatte ich verdrängt. Das kommt auch, glaube ich, in der ganzen Serie später nicht mal vor.
Ich wollte sagen, das wird bis jetzt auch nie wieder erwähnt. Aber
nee, aber es passt ja dazu.
Genau.
Es wird immer nur erwähnt, dass er das mit seinen Charme ja alle überzeugt. Er kann dann auch genau wie Bully können dann beide lichtschnell rechnen.
Ja.
Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit fand ich sehr schön. Und seine Fähigkeit, als Sofortumschalter zu agieren, wird auch noch verstärkt.
Genau.
Jetzt schaltet er nicht nur sofort um, sondern schon vorher. Mhm. Oder er schaltet ab.
Er ist dann ein Vorahnungsschalter.
Ist ein Kippschalter. Was für ein Schalter ist er eigentlich? Ist er ein Totmannschalter? Scheiße, ist
nicht. Oh. Und währenddessen planen jetzt die Westmächte irgendwie, müssen sie ja doch Herr der Lage bleiben und überlegen sich, wir könnten ja von unten beikommen und dann geht der Bau von dem Tunnel los.
Genau, das war der, den ich eben schon mal kurz vorweggenommen hatte, wo er von dem kleinen asiatischen Teleporter, der ja auch ein parapsychisch Begabter ist, und der warnt ihn dann halt vor, dass die Jungs ihn von unten sprengen wollen, da sie davon ausgehen, dass der Energieschirm nur über der Erde ist, was ja anscheinend genau auch richtig ist.
Aber zuerst startet noch eine Behandlung. Und zwar merken verschiedene Leute auf der Erde, dass sie Fähigkeiten bekommen.
Spontan.
Genau, ganz spontan.
Habe ich schon mal nicht dran gedacht, aber jetzt, wo der Typ da in der Gobi sitzt, ist es mir heute Morgen auf dem Rasieren aufgepasst. Ist ja, wieder aufgefallen.
Ernst Eller zum Beispiel, der Münchner.
Mhm.
Ein genau. Teletemporaria.
Ein weiß voll die Arschfähigkeit.
Ja, weiß natürlich auch jeder, was Phase ist damit. Zur Erklärung, der Mann kann sein Bewusstsein in sein zukünftiges Ich versetzen. Oder ein zukünftiges Ich.
In eins der möglichen zukünftigen.
Ja, das erfahren wir aber erst im nächsten Band. Aber jetzt denken sie immer noch, das ist alles gewiss, was er sagt.
Ja, stimmt, ihr denkt noch, das ist voll der Joker.
Grüne Haare?
Ja, besser als orange.
Wer war noch dabei? Rast ja, Chubai,
Rast ne? Chubai.
Rast Chubai, genau.
Der begleitet die Serie noch ganz, ganz lange mit.
Ja, und der lässt einfach ein paar Leute im Dschungel hängen, wenn es scheiße läuft.
Genau.
Teleportiert sich zu seiner Familie. Oh, guck mal, oh, scheiße, tschüss.
Also das, kurz gesagt, das, er kann...
Das ist ein Paladin. Bei WoW wäre das ein Paladin.
Ja,
Bubble Schutz, Ruhestein, Bubble ne? Und Homestein.
Ja, und glitzern kann er wahrscheinlich auch noch.
Also kurz stimmt. Gesagt, er kann teleportieren. Und der kleine Bankangestellte John Marshall kann einen Bankraub verhindern, weil er die Gedanken des mutmaßlichen Räubers lesen kann.
Und genau. Kackt dann auch ziemlich auf den Tisch, um es mal so zu sagen. Der macht, zieht ja so eine dicke Nummer ab.
Der war eigentlich gut. Noch mehr als Saubermann geschrieben als Perry Roden. Also der war ja, noch stimmt. Mehr, fand ich. Also ich hatte immer so ein Bild als kleiner Junge vor Augen, wie Major Nelson und Major Healy von Bezaubernde Genie. So hatte ich mir die irgendwie geiler vorgestellt. Vergleich. Das aber, war ja genau die Zeit so.
Ja, das stimmt. Aber Marshall fand ich eher so dreist, so wie er so wirklich damit gespielt hat. Ich weiß alles, ihr Säcke. Er hat ja auch überlegt, wie er damit groß Geld machen könnte als Berater des Präsidenten oder sonst wie.
Ja, das stimmt. So.
Ja, mit 26 Jahren und Telepathenfähigkeiten, was macht man da? Weil vor 26 Jahren, was war da? Na? Erste Atombomben. Das ist da die Begründung, dass die so jetzt das Auftauchen von den Mutanten.
Auch gut, Atombomben.
Genau. Das wird ja immer gern genommen. Egal, ob jetzt bei Marvel oder sonst wo immer. Oh, atomare Strahlung. Cool.
Ja, ich meine, ja, da war doch alles atomar. Einfach
mal deinen Genpool und dadurch benutzt du natürlich die restlichen 70% deines Gehirns, die du ja sonst nie benutzen würdest.
Genau. Zur Erklärung, wenn jemand alle Teile seines Gehirns gleichzeitig benutzen würde, hätte er einen Hirninfarkt. So.
Klugscheißer. Wenn deine Gene radioaktiv verändert gewesen wären, dann könntest du das auch. Du bist nur
das ist ja nur ein Gerücht, was ganz dumme Leute sich einfallen lassen haben.
Richtig.
Du meinst ja ganz dumme Leute,
glaube ich das aber auch.
Das ist eine Verschwörungstheorie und wir sind nur Schlafschafe, ja, ja.
Das hat doch, aber das stimmt mit den 30%, das hat doch hier so ein Wissenschaftler aus Bielefeld, hat das doch bewiesen.
Ja, stimmt ja auch, dass wir nur 30% nutzen, aber mehr gleichzeitig wäre auch scheiße.
Ja.
Weil sonst wären wir doch Reptiloiden.
Aber die ganzen Politiker sind doch Reptiloiden. Das kannst du doch bei den Standbildern vom Fernsehen angucken.
Ja, aber
das
die essen doch gerne Frikadellen, obwohl sie Veganer sind.
Er ist doch hinlänglich bekannt.
Ja, ich möchte Frikadellen essen. Du kriegst aber ein Möhrchen. So.
Du bist Veganer.
Okay, Mensch, wie gut das mit dem Nicht-Abschreiben funktioniert. Wo waren wir?
Das ist Konzept.
Rast Chubai, der Teleporter, Ernst Ellert, dem Teletemporaria,
John Marshall, der
John Telepath. Marshall, genau. Und parallel war es jetzt die westliche Macht, die schalten jetzt eine Telekinetin ein, die Anne Sloan.
Genau, die soll sich ja als Frau von
vom Flipper, genau.
Genau.
Einschleusen.
Hat zwar nur bedingt Ähnlichkeit, aber die meinten, das reicht.
Die kennen die nur von Fotos.
Wenn überhaupt.
Siehst du.
Und denken sich auch so, oh, schon weiter die dumme Schlampe mit dem Kind. Ist das Kind schon da?
Die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, so oft wie der genervt hat, haben sie die eh verdrängt.
Ja.
So, wie geht's weiter? Der Tunnel ist fast fertig.
Und genau, aber wie gesagt, da wird er ja vorgewarnt.
Genau, es wird eine Bombe rangekarrt und der Klein warnt ihn aber vor.
Genau.
Der Taco Kakuta warnt sie dann auch noch parallel und der bringt ja dann noch alle Leute in Sicherheit, dass ja keiner zu Schaden kommt.
Und wenn dann
Tora schließlich, genau, Tora brennt ja den Tunnel dann quasi nieder.
Ja.
Könnte denken, Tora ist mit Nero verwandt, also die hat einen leichten Zerstörungsdrang.
Hast du auch, nur du hast nicht die technischen Mittel, ihn auszuleben.
Ja, und das ist auch gut so.
Ja, das stimmt. Das unterschreibe ich.
Danach sind dann alle frustriert und die ganzen Divisionen ziehen erstmal ab, weil man kommt mir eh nicht bei.
Die Munition ist auch immer teuer, ne?
Ja, da gibt's, wird ja beschrieben, diese ganzen Schwierigkeiten, dass sie überhaupt Möglichkeiten haben, so viel Munition ranzukarren und auch zu produzieren.
Ja.
Wüste Gobi ist ja halt, glaube ich, nicht so gut angebunden.
Nee. Gibt's da WLAN?
Damals? Bestimmt, bestimmt.
Ey, komm, wenn die Gedanken auf Bildschirme projizieren können, haben die auch WLAN.
Transmittierte Energie.
Die haben dann.
Das ist auch gut.
Die haben dann Lochstreifen, die sie an Tauben hängen.
Das ist auch cool. Das ist doof nur, wenn die Taube dann ein Loch mehr reinpickt.
oder ein Loch zu
kackt. Kackt, ja, ist auch kacke. Okay, ja. Also wir waren davon, dass die parabegabten Menschen sich halt so mehr oder weniger langsam ihm anschließen.
Ja. Genau, und eine Industrie entsteht jetzt rundherum. Also er fängt jetzt an quasi um die Stardust, also um das Schiff rum, mal Häuser, Wohnblöcke entstehen zu lassen.
Genau.
Mit Hilfe der versammelten Roboter, die mit
auf die Erde gekommen sind. Weil er will ja schließlich Volk um sich scharen.
Und er muss in der Tat auch so ein bisschen Technik nachrüsten, weil mit diesem kleinen Beiboot, was weiß ich, 60 Meter oder da war.
80.
Oder 80, was er da noch hat. Da gewinnst du jetzt keinen Blumentopf mit, weil das Ding hat ja eine relativ begrenzte Reichweite. Da kommt
ja nicht. Ne? Ja. Es reicht auf jeden Fall nicht, um dann zurück nach Arkon zu kommen.
Ganz genau.
Wichtig ist halt auch, es gibt ein Embargo gegen die dritte Macht. Also es wird jedem ja verboten, Handel mit ihm zu treiben, was genau. Die Sache halt sehr schwer macht, so Rohstoffe und so beizuschaffen.
Ja. Also wir noch vorhin vergessen haben, du sagst es ja wegen der, sie machen schon die Pläne für ein neues Schiff. Sie haben ja vorher versucht, von der Erde sich Ersatzteile für das große Schiff bauen zu lassen. Das haben wir noch vergessen, glaube ich.
Ich bin gerade mal links.
Das war, glaube ich, der ursprüngliche Plan, dass sie sich Ersatzteile dafür bauen lassen.
Ja, das kommt jetzt erst.
Ich wollte gerade sagen,
das kommt erst.
Und gucken erstmal, wie viel ist überhaupt von
dem. Das Schiff kannst du doch jetzt nicht mehr reparieren.
Also erstmal, wie gesagt, entsteht ein bisschen Industrie rundherum. Sie planen, ein Schiff zu bauen. Und der Taco Kakuta, der wird jetzt eingestellt, um Material zu besorgen und um Handelsabkommen zu bekommen.
Hast du gerade vom Stuhl gekippt?
Nö, wieso?
Nö. Weil es gerade sich so anhört, als ob jemand vom Stuhl runterrutscht. Ich
hab mich nur anders hingesetzt.
Alles so. Gut.
Dachte schon, es war gerade so still. Ich hatte so, röp.
Robots? Oh, verdammt.
So, und Perry kommt dann schließlich auf die Idee, dass man könnte ja mal auf den Mond fliegen und nachschauen, ob da noch vielleicht irgendwas liegt am kaputten Arkonidenkreuzer.
Ja. Und es ist ja auch noch theoretisch ein bisschen was zu retten. Es ist ja nicht komplett zerstört, das Teil.
Das Wichtigste ist dann, die ganzen Antriebseinheiten sind gegrillt, aber die Lagerräume, die ganze innere Zelle. Richtig,
die äußere Hülle ist halt im Arsch.
Ja, alles, was Antrieb, Waffen und so weiter, aber die ganzen Lagerräume, alles tutti. Aber da dann auch alles wieder tot.
Ja, aber eine Sache funktioniert ja, und zwar der Notruf.
Das Neutronenhirn.
Das auch, ja. Und der Peilsender, genau.
Genau, der setzt ja dann eine Hilfemeldung ab, die von einer eventuellen Robotflotte aufgenommen werden könnte.
Die drauf programmiert ist, alles, was Gefahr für die Arkoniden ist oder die halt angegriffen hat, komplett zu zerstören.
Richtig.
Und wen freut das? Tora, die lacht sich einen Ast.
Ja, die hat noch nicht gecheckt, dass sie im Zweifel auf dem Planeten ist, wenn er kaputt geht. Aber egal.
Hauptsache, die Menschheit brennt.
Ja, die ist halt doch ein bisschen psychisch, aber ich mag sie.
Und dann stellte Perry fest, dass er sie liebt.
Nee, das kommt erst.
Ich weiß.
Das kommt
aber. Aber ich muss das jetzt gerade einbringen.
Der Satz, das kommt noch, wird noch ganz oft fließen.
Ja, das glaube ich auch. Na, wie gesagt, es kommt dann auch was anderes, weil aufgrund
aber das kommt noch in diesem Notrufs
kommt ja dann die, wie hießen sie, Fattern.
Die Fantan.
Genau. Die dann. Und die denken
aber,
sich, oh, super geil, ey.
Ja, aber auch zuerst, bevor die auf den Plan treten, spricht Roden erstmal mit Alan D. Mercant.
Hm? Ja. Ja, er hält generell auch noch so seine Rede, dass er...
ich wollte gerade sagen, er richtet sich noch einmal an die gesamte Menschheit, glaube ich
auch. Richtig, ne? Dass sie mit ihren Mitteln halt das abhalten können, deswegen müssen sie jetzt unterstützen oder ihnen freigeben.
Weil er der Einzige ist,
aber
der
er marschiert
die
doch
in der Milchstraße jetzt bekannte Erde beschützen kann.
Aber er marschiert doch in seinem getarnten Anzug nach Grönland, wo er dann in Mersons Büro doch rein eindringt. Und Mersons merkt das doch. Das war doch... Bin ich jetzt schon zu weit, oder?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich glaube, du bist schon ein bisschen zu weit.
Bin ich schon ein Buch weiter? Ich weiß nicht.
Ja.
Ja, wie gesagt,
wenn mich nicht alles täuscht, ist nämlich die Aktion mit den Fatanen, glaube ich, auch so der Abschluss vom ersten.
Richtig.
Wo danach die Menschheit da merkt, so... Wow.
Ja, nee, aber vor dran, doch, ich glaube, er redet vorher noch mit Mercant und der lässt ihn dann ja quasi mehr oder weniger gewähren.
Das kann sein, das weiß ich
nicht. Damit er sich überhaupt hinwenden kann an die, also ich bin mal fast
sicher. Ja, doch, er hat recht,
stimmt. Doch.
Er gibt ihm die Möglichkeit, dass er da wirklich die Worte an die richten kann, also dass er auch ein bisschen Fürsprache hat. Ja, und dann checken die halt, okay, der ist der Einzige, der uns helfen kann, das machen wir jetzt. Danach macht er halt nochmal klar, das werden nicht die Letzten sein. Wir müssen zusammenarbeiten und nur ich kann euch schützen.
Genau.
Und dann merkt er zum Schluss, dass er Tora liebt. Weil nachdem sie dann einsieht, ganz plötzlich, ach, die Menschen sind doch nicht so schlecht und gerade sie, Perry Roden, weil sie ja auch vorher schon so sagt, ja, also wir könnten sie ja auch retten, wenn alles zerstört wird, würden wir sie und Bully noch mitnehmen. Zwinker, Zwinker.
Naja. Ja, weil ihr beide durch die Schulung seid ja gar nicht mehr so blöd.
Ja, das hat sie ja auch so gefuchst. Dass die Menschheit ja so ein tolles Gehirn hat und dadurch schon evolutionär so weit ist, die nutzen es nur nicht. Und die Arkoniden nutzen wohl scheinbar fast ihre volle Hirnleistung. Und ja, das war's.
Ja, oder auch. Nutzen ja noch mehr. Aber das kommt ja auch erst später.
Meistens zocken sie ja nur.
Ja, und schön, der Fantankreuzer taucht ja dann auf und der wird natürlich direkt voll zerstrahlt.
Mit weggebombt. Hilfe des Beiboots nur, weil das reicht ja. Das ist ja Akonidentechnik.
Richtig.
Und dafür bekommt der Roden dann...
Beamen sie da nicht mit Taco eine Bombe drauf?
Später.
Da war das eins später.
Das war später. Ich glaube, den zerstrahlen sie einfach nur. Richtig. Ja, und dafür bekommt er ja dann einen Orden.
Ja, Wahnsinn. Sie haben die Welt gerettet. Ein Orden, bitte.
Ja.
So, und die dritte Macht wird als souveräner Staat anerkannt.
Genau. Und die Weltbevölkerung rückt näher zusammen.
Ja. Das war's dann schon vom ersten Buch soweit.
Mensch, das haben wir in unter 3 Stunden geschafft.
Ja.
Ja, wobei das Problem, was du eben hattest, ich hatte auch noch so ein paar Sachen im Kopf. Es ist relativ schwierig, dann so zu überlegen, was wann jetzt noch im ersten Buch war und was war schon im zweiten.
Das ist irre schwer. Vor allem bei mir war es ja wirklich bestimmt über 10 Jahre her, wo ich das Buch das letzte Mal gelesen habe. Und ja, noch länger, wo ich die Hefte gelesen habe. Ja. Und das war halt, ich war es mal wieder kurz überflogen als und nach kommt dann die ein oder andere Erinnerung halt wieder rein. Aber aufgrund der Masse ist es echt schwierig, zu folgen.
Das Problem, und das Problem ist halt, dass ich im Moment die komplett durchsuchte. Ich habe ja jetzt innerhalb von nicht mal 2 Monaten mich jetzt beim 5. fast angekommen. Und dann weißt du halt irgendwann noch nicht mehr, was war jetzt in welchem.
Ja, und das Problem ist halt auch noch, ist, wenn man zum Beispiel auch nochmal die Heftromane nochmal gelesen hat, da sind Unterschiede zum Silberband drin.
Ja, klar.
Zum Beispiel irgendwie das mit den Fantan, wie die aussehen, dass die Haggard untersucht hat, das kommt da drin gar nicht vor.
Ja, wobei die Unterschiede, also ich hatte ja beides gelesen in der Zeit und die Unterschiede fand ich noch nicht so schlimm. Schlimmer wird es erst später, wenn ganze Hefte weggelassen werden in den Silberbänden.
Ja, das ist dann werden halt Nebenhandlungen weggelassen, also wirklich nur die A-Handlung.
Wobei, er hatte mir da, ich weiß gar nicht, vorgestern oder so, hattest du mir schon ein Beispiel gegeben, dass da ja auch dann mal ein ganzer Mini-Zyklus fehlt, ne?
Ja, dieser Blofos-Zyklus und das ist für mich unbegreiflich, aber da kommt man noch hin.
Ja, da bist dann aber du der richtige Ansprechpartner, weil du kennst ja auch die Hefte. Und dann wirst du uns im Zweifel einfach mal, wenn es gravierende Unterschiede gibt, wirst du uns einfach mal kurz zusammenfassen, was da jetzt
fehlt. Genau.
Also ist noch was Unterschiede wird schwer. Zumindest das, was fehlt, kann ich mit Sicherheit gut zusammenfassen. Und was
nicht drin war. Ja, das reicht ja schon. Wenn du wirklich, in diesem Fall zum Beispiel, wenn ein ganzer Zyklus fehlt, ne?
Mini-Zyklus, ja.
Bis dahin kann ich auch Zusammenfassungen dann.
Ja,
da kommst du rein. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist, wegen zu Saubermann John Marshall, wo der ja überhaupt nicht sauber war, als er die Gedanken seiner Nachbarin gelesen hat, oh, die hat was für mich übrig, ich sollte die mal besuchen, knickknack.
Stimmt, das kam auch noch drin vor.
Wobei das wieder so die Kategorie ist, das wird sowieso jeder machen.
Ja, aber er war so ein Saubermann. Das ist ja wieder etwas, was Perry nie tun würde. Der würde das nie ausnutzen.
Das stimmt.
Kommt das Erste, was wir machen würden mit dem Psychostrahler, du weißt, ne?
Knickknack.
Knickknack.
So, finde ich auch dann, also, ne? Also, wenn ich technisch so überlegen bin, finde ich das legitim.
Definitiv. Ich bin ein Wesen höherer Art.
Ja. Genau. Wie du willst, ich warte, ich drück kurz mal auf diesen Knopf hier.
Ja, aber ich glaube aber auch, der Geschmack von Perry jetzt nochmal, wieder drauf zurückzukommen. Der hat einen seltsamen Geschmack, der steht auf Frauen. Okay, starke Frauen hin oder her. Mag ich auch. Aber Tora ist wahnsinnig. Die wollte zwischenzeitlich, da hat die Crest gerade davon abhalten können, dass sie die Erde nicht aus der Umlaufbahn in die Sonne schiebt.
Ja, und genau deswegen hat er dann auch, ich meine, das ist auch ein guter Anfang
gewesen. Und warum? Weil die auf die geballert haben.
Also sie wird schon wahnsinnig unsympathisch beschrieben.
Das also, ist aber auch sehr freundlich ausgedrückt.
Ich mag sie. Die könnte bei Discovery eine Hauptperson spielen.
Die ist sogar für das Spiegeluniversum böse. Dafür hat sie nur zu gute Augen. Ja, komm, die ist doch wirklich, die hat doch...
Ich mag die. Ich
finde die. Die hat ein Aggressionsproblem und das wirft doch einen Blick auf Perry, warum er auf sie steht. Also entweder hat er gewisse Vorlieben. Vielleicht mag er auch, er ist ein Sofort-Umschalter, vielleicht hat sie einen Sofort-Umschnaller.
Oh Gott. Der ist jetzt wird's hier also schon, also.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht will er ja so eine Dominatrix haben oder sowas. Ja, so, ich meine, es ist doch gar nicht so ungewöhnlich für Leute, die große Macht haben. Die wollen sich dann gerne mal woanders als die Schwäche geben. Vielleicht deswegen, so nach dem Motto, ich brauche jetzt mal eine, die mich mal ordentlich verbimst oder.
Du bist echt zu lange im Internet unterwegs schon.
Ich bin nicht zu lange im Internet, ich bin zu lange in der Realität unterwegs und das ist schlimm genug.
Ja, das stimmt. Okay, also nochmal weg von, gibt's eigentlich einen Perry Roden Porno?
Den Film.
Ja, der nie existiert hat.
Den wir demnächst besprechen werden.
Gucken wir doch mal, fragen wir doch mal Google.
Perry Roden Porno.
Es scheint keinen zu geben.
Dann muss er gedreht werden. Du hast
es gibt
hast
von jedem scheißen Porno.
Du hast die Frage gestellt, du hast nachgeguckt, du bist jetzt verpflichtet, ihn zu drehen.
Ich muss einfach nur in
irgendeinem Forum
die Frage stellen, dann wird das garantiert irgendwer machen. Im Zweifel dreht Asylum noch einen Film dazu.
Asylum dreht Pornos?
Weiß ich nicht, qualitativ kommt das auf jeden Fall in das Level. Wobei ich muss ja sagen, ich habe Geostorm geguckt und ich fand den gar nicht schlecht. Ist auch von Asylum. Bis auf, dass der Geld gekostet hat. Und vernünftige Schauspieler hat. Ja, da sind mal Schauspieler dabei, die man kennt. Gerard Butler und sowas zum Beispiel.
Bitte was?
Ja, Schätzeken, ja.
Ich bin platt.
Ich schick dir mal einfach kurz in da. Guck ihn hier an. Ich fand ihn, also er ist, man muss dazu sagen, er war für einen, ich weiß auch nicht, ob er als Trashfilm geplant war. Wobei die Filme, die nicht als Trashfilm geplant sind, meistens die besten Trashfilme sind.
Richtig. Da ja. Stimme ich zu.
Sagt dir auch Dean Devlin was?
Nee. Ja.
Das ist der Regisseur. Vielleicht fällt dir dazu gleich was ein.
Eigentlich nochmal generell so zusammenfassend lässt sich eigentlich zu dem Roman sagen, dass er ab einem gewissen Punkt, wie ihr schon sagt, ziemlich Fahrt aufnimmt und ab da auch etwas wirr wird, weil es dann wirklich zig Nebenhandlungen gibt.
Ja, das stimmt.
Das muss man wirklich sagen. Also man muss zeitweise muss man ein bisschen aufpassen. Aber dann würde ich jetzt eigentlich auch mal fragen, auf einer Skala von 1 bis 5 mit Halbnoten, wie würdet ihr denn den Roman bewerten?
Also ich würde sagen, aufgrund von der wirklich langatmigen Anfangs Techno-Bubble-Scheiße. Eine 3. Eine solide 3. Weil er nimmt ja Fahrt auf. Und die Folgeromane werden ja richtig, richtig gut. Aber es ist echt schwer reinzukommen. Also ich hatte auch Freunde, denen ich schon mal gesagt habe, fang noch mal an. Und die haben es abgebrochen. Weil,
ja, das ist leider
weil sie einfach nicht reinkamen.
Daher würde ich dann auch den Leuten immer empfehlen, steigt mit irgendwelchen abgeschlossenen Geschichten, die später spielen, ein. Dann wisst ihr, ob es euch passt, dann wisst ihr, worauf es hinausläuft. Aber der Anfang
ist halt schwierig, weil es ja doch sehr komplex wird mit der Zeit. Ja. Also je weiter du ja von Zyklus zu Zyklus gehst, irgendwann, ich halte es für unmöglich, dass irgendein normaler Mensch, sag ich mal, bei 2500 oder so einsteigen konnte.
Ich bin mit 2017 eingestiegen.
Du bist auch nicht normal.
Ja, aber das haben so viele Leute gemacht und später eingestiegen, weil sie immer darauf achten, dass du einen guten Einstieg kriegen kannst, immer mit den neuen, Zyklen.
Ich stelle mir das echt hart vor.
Ja, weil du alles weißt, was vorher passiert ist und da wird jetzt einmal ein Komma falsch gesetzt von einem Namen. Nein, nein, Skandal, bin ich nicht. Und ich habe es halt nur so kennengelernt und dann habe ich mir die Geschichte im Nachhinein ein bisschen erarbeitet.
Es geht also mein gut. Mein Problem ist zum Beispiel einfach, ich für mich könnte jetzt nicht mit 2500 irgendwas anfangen, weil ich wüsste, mir würden 2400 Hefte fehlen.
Du bist auch Sheldon. Ja.
Na, da geht's mir aber ähnlich.
Ja, ich bin auch Komplettist, aber ich bin mittendrin eingestiegen und hab's dann mich dann langsam vorgearbeitet.
Und weil jetzt das hast du trotzdem von vorne angefangen.
Ja, ich habe mir ja auch noch die Silberbände irgendwann geholt.
Ja.
Aber ich hatte, da war ich schon bis 2070 mit dabei. Dann wusste ich, das passt mir.
Nö, ich dachte mir einfach, du fängst jetzt stumpf von vorne an. Also man muss dazu sagen, den ersten habe ich, keine Ahnung, bestimmt 15 Mal gelesen gefühlt, aber ich bin dann auch nie so richtig hängen geblieben. Aber die letzten Male bin ich ja immer so ein Stückchen weiter und inzwischen denke ich mir so, was bist du bei, weiß ich gar nicht, 4, 5, müsste ich nachgucken. Und so langsam taugt das richtig, auch wenn ich den zweiten, den dritten ein bisschen irritierend fand.
Ja, es nimmt alles richtig Fahrt auf, es entwickelt auch einen homogenen Stil. Aber deswegen nochmal, Basti, was gibst du denn für eine Note?
Also ich würde, glaube ich, schon, ja, so eine 3,5 würde ich schon geben. Tendenz zu 4, aber noch eine 3,5.
Oh, das ist schon ganz schön hübsch. Weil vor allem, man weiß ja, was später noch kommt. Also
ja, ich glaube, das beeinflusst auch ziemlich bei der Wertung.
Ich wollte gerade sagen, und ich weiß zwar auch so im Groben,
nein, aber ich, ne, also. So meinte ich das jetzt nicht. Es geht einfach nur darum, wir müssen ja steigerungsfähig bleiben. Wir wissen ja, was noch für gute Sachen später kommt.
Ich weiß aber auch, was noch an unterirdischen Sachen kommt.
Ja, aber nach dem Motto, ja, wir haben jetzt schon für den Roman 4,5 Punkte gegeben. Was kommt danach? Okay, das ist so und so viel besser. Wir geben auf einer Skala von 1 bis 5 7.
Der Tag wird kommen, da kannst du dich jetzt schon mal drauf einstellen.
Ja.
Aber trotzdem gebe ich dem eine 3,5. Und du?
Ja, ich gebe ihm auch jetzt eine 3. Eine
3 würde ich sagen, ist reell.
Ja, weil ich würde auch sagen, da ist auch schon der Nostalgiebonus schon mit drin.
Ja,
der
ist
bei mir Anfang, besonders groß. Der Anfang, wirklich die ersten 2/5 ungefähr, die ziehen sich extrem, da ist noch kein Fluss drin. Es gibt keinen wirklich durchgehenden Stil. Aber da ist halt auch schon das Wissen, was noch kommt und einfach dieser schöne Retro-Charme. Es gibt Lochkarten, es gibt keine Computer, es gibt immer nur Rechengehirne, es gibt für alles ein Rechengehirn. Alles hat Sprachausgabe, es ist...
Nein, nicht alles. Wenn du Roboter programmieren willst, dann spuckt der Automat kleine Plastikstreifen aus und die musst du in die Roboter stecken.
Ja, aber trotzdem, die Rechengehirne haben eine Sprachausgabe und sagen dir... Das
war blechern.
Genau.
Natürlich, ja, weil die Lautsprecher noch nicht so gut waren in den 70ern.
So, aller Raumpatrouille. Ja. 7, 6, 5. Wunderschön.
Und dann kommt der Overkill.
Eine explodierende Kakaokugel.
In der Kaugummikugel. In der Kakaokugel.
Genau. Nee, aber daher würde ich auch sagen, es ist eine solide 3. Es ist ein bisschen Retro-Bonus mit drin. Wäre der Anfang ein bisschen flüssiger, wäre locker eine 3,5 bis 4 drin. Aber so bleibe ich auch bei einer 3.
Ja, es ist sehr, sehr starr und sperrig.
Naja, es ist ein schwieriger Start, aber ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, es lohnt sich. Und schon ab dem zweiten Silberband läuft es deutlich flüssiger. Es ist wirklich dann eine recht elegante Geschichte.
Also geben wir unterm Strich gerundet zusammengerechnet eine 3,2.
Ja.
Ja. Ja.
Geben wir 3 von 2 Planeten, die fast von Thora aus der Bahn geschubst wurden.
Das wird die ja nie wirklich machen. Die sucht nur Aufmerksamkeit.
Ach, die hat Daddy-Issues.
Ja.
Ihr Papa
ist einfach als Kind nicht oft genug lieb gehabt haben worden. Das ist die hatte ihre Eltern, sie ist ja Ziehvater, ne? Ihre Eltern wollten sie nicht. Das ist ein tief sitzendes Trauma. Die durfte das Kind nicht mit Murmeln spielen, deswegen muss sie jetzt mit Planeten spielen.
Oder mit Kugelraumen.
Das geht auch. Ja.
Obwohl, es wird ja auch tatsächlich einmal erwähnt, dass ihre Arroganz auch durch die Schulung kommt.
Ja, das stimmt. Das kommt dazu.
Finde ich auch bedenklich, dass das wirklich auch die, den Charakter beeinflussen kann. Das finde ich schon böse. Obwohl, haben sie, glaube ich, bei Perry und Bully tatsächlich auch darauf hingewiesen, dass ihre Charaktere gleich bleiben.
Ja. Ja, hallo, die sind aufgewacht worden. Also man muss ja dazu sagen, dass ich weiß gar nicht, unter welcher Situation sind die überhaupt aufgewacht worden. Und nicht Tora zwischendurch auch Kontrolle über dieses Beiboot übernommen?
Nee, es ist, glaube ich, dann wegen dem Tunnelbau sind sie zwischendurch schon aufgeweckt worden. Danach durften sie vollenden. Und da hatte Crest doch noch Sorgen, weil die meisten und vor allem auch Arkoniden, wenn die zwischendurch aufgeweckt werden, können Richtig. Die so ein bisschen wahnsinnig werden. Genau. Vielleicht ist das bei Tora passiert.
Ja, dann haben sie die aber mehrfach geweckt.
Ja, die hat immer die Schlummertaste gedrückt.
Alle 5 Minuten sind was?
Nein, aber also der Podcast richtet sich jetzt auch an Leute, die das eigentlich auch schon kennen. Aber wer jetzt wirklich damit einsteigen will, lasst euch davon nicht abschrecken.
Nee, auf keinen Fall.
Also auch wenn wir jetzt hier das Buch in Anführungsstrichen teilweise zerrissen haben, es ist wirklich immer noch ein gutes Buch und es ist auch ein guter
Richtig. Einstieg.
Also das ist jetzt nicht so, dass das Ding grausam ist. Also,
und es ist auch ein gutes Hörbuch.
Ja, weil der Sprecher nebenbei auch einfach grandios ist, auch wenn ich immer wieder vergesse, wie er heißt.
Ja, aber das Schöne ist halt auch, also ich habe ja anfangs auch gesagt, so passt mir nicht, spricht nicht lebendig genug, der kommt auch.
Ja, der muss da auch noch so ein bisschen rein.
Ja, da kommt auch. Das Einzige, was mich immer nur aufgeregt hat, er sagt immer, es ist Perry Rodan.
Ah! Ja, es ist ein Deutscher.
Mit deutschen Nein, Wurzeln. Nein, er hat deutsche Wurzeln, aber es ist ein Amerikaner Deutscher. Und deswegen hat er auch ein. Wird er Englisch ausgesprochen? Das müssten. Nee! Geht nicht!
Die deutschen Wurzeln sind.
Der deutsche Wurzeln, nur weil er blond ist.
Also ich sage,
er ist ja auch blauäugig.
Blaue Augen.
Ja, klar. Ich dachte auch schon so früher so Sprüche der Arier im Weltraum.
Das ist sowieso, das ist in den, zumindest in den Heften auch noch ganz extrem. Das hatte ich, glaube ich, neulich auch mal von euch erzählt. Sie spielen da mit diesen ethnischen Einheiten. Das ist Wahnsinn. Das wird, wenn Leute beschrieben werden, immer so der schmierige Italiener.
Ja.
Ganz extrem.
Es sind auch gerade in den Heften sind noch echt politisch unkorrekte Begriffe drin.
Und dann aber immer so im Nebensatz nochmal entkräftet. So.
Ja, es ist schon manchmal echt ein bisschen dran vorbei. Also,
Josef Trantnik heißt er übrigens.
Genau. Ja, eine sehr angenehme Stimme.
Oh ja.
Okay, aber dann würde ich auch sagen, bevor wir jetzt komplett vom Thema weggehen, wir haben ja immer noch was vor, würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das über Twitter unter dritte_macht. Ihr könnt uns schreiben unter drittemacht@popschutzpodcast.de und in absehbarer Zeit werdet ihr uns auch auf Facebook finden. Ansonsten bewertet uns mit 5 Daumen nach oben oder Sternen oder Kugelraumern, ist mir egal, Hauptsache es sind 5. Bei Twitter ladet uns freundlich runter, gebt uns Feedback, wir würden uns freuen. Mach's gut, tschüss.
Ciao, ciao.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.
Seid ihr das wahre Leben?
Was? Nein, doch!
Oh! Das war übersteuert, nochmal.
Nein!
Also noch. Seid ihr das wahre Leben?
Was? Nein, doch!
Oh!
Muskatnuss, Herr Müller.
3 Gramm Butter.
Und Muskatnuss.
liebe das.